Liebe Leute, da sind wir wieder bei Bauchgedacht, dem Coaching-Podcast für Kopfis mit Herz und Fühlis mit Hirn. Wenn ihr gern tief taucht, hinterfragt und euch nicht zwischen Denken und Fühlen entscheiden wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Christoph Weihrauch. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Podcast richtet sich an Leute, die im und mit Coaching arbeiten und an alle, die sich für Persönlichkeitsentwicklung interessieren. Hier bekommt ihr nützliche Impulse für eure Coaching-Praxis, aber auch für Selbstreflexion und Perspektivwechsel, die ihr in eurem Alltag anwenden könnt. Verdammt, ich wollte die Anmoderation in 15 Sekunden schaffen, jetzt sind es 16 geworden. Und warum? Weil ich ein Haufen Scheiße bin. Solche Gedankengänge kennt ihr? Dann ist diese Solo-Folge von Bauchgedacht sicher was für euch. Es geht nämlich um Perfektionismus. Treibt ihr uns zu Höchstleistungen an oder schlichtweg in den Wahnsinn? Finden wir es raus. Viel Spaß beim Hören. Was heißt denn Perfektionismus eigentlich? Dass man nach Perfektion strebt, nicht wahr? Was ist aber Perfektion? Ich werde dazu jetzt keine Erklärung aus dem Wörterbuch vorlesen. Ich will gar nicht, dass der Eindruck bei euch entsteht, dass in unserer Gesellschaft ein einheitliches Verständnis existiert davon, was überhaupt perfekt heißt. Am häufigsten ist vielleicht die Auslegung, dass etwas oder jemand so gut ist oder so gut ausgeführt wurde, dass man nichts mehr daran kritisieren kann. Interessant finde ich aber, dass das Wort perfekt vom lateinischen perficere bekommt. Und das bedeutet nur so viel wie vollendet. Vollendet aber nicht im Sinne von super toll, exzellent oder sonst was, sondern vollendet im Sinne einfach von fertiggestellt, durchgeführt, beendet. Also scheinbar drückte das Wort ursprünglich bloß aus, dass man etwas durchgezogen hat und es vom Zettel streichen konnte, ganz unabhängig von der Qualität des Ergebnisses. Und heute verwenden wir das Wort ja dann doch eher anders, fast schon gegensätzlich, würde ich sagen. Und diese Idee hinter Perfektion kommt mir paradox vor. Ich meine, die Coaches, die zu uns kommen, sagen ja, hey, ich habe das Problem, zu perfektionistisch zu sein. Ich suche eine Lösung. Und dann fragt man sich, ist es denn ein Problem, perfekt sein zu wollen? Die erste Frage, die da vielleicht drinsteckt, ist, wofür ist Perfektion denn eigentlich gut? Also was will man dadurch erreichen? Und auf den ersten Blick könnte die Antwort ja wirklich sein, man will Top-Leistungen haben, optimale Ergebnisse. Das klingt ja auch erstmal nach einer starken Ressource, einem guten Qualitätsanspruch. Auf den zweiten Blick will man aber vielleicht was anderes. Vielleicht will man Kritik und Abwertung durch andere vermeiden. Vielleicht befürchtet man, von anderen in seinem Wert als Menschen herabgesetzt zu werden, wenn man nicht optimale Ergebnisse abliefert. Und dann wären die optimalen Ergebnisse ja allenfalls noch so ein Mittel zum Zweck. Sie wären einem nur wichtig, weil sie den anderen wichtig sind. Und das klingt dann schon nicht mehr so positiv. Diese zwei Arten von Perfektionismus werden auch in der Psychologie unterschieden. Dort heißen sie adaptiver und maladaptiver Perfektionismus. Adaptiv heißt so viel wie zu einer nützlichen Anpassung führend. Maladaptiv bedeutet auf der Gegenseite, dass dieser Perfektionismus zu einer eher ungünstigen Anpassung führt. Ich habe etwas ein Störgefühl mit dieser sehr psychologischen Bewertung in Bezug auf die Anpassung. Deshalb werde ich hier von konstruktivem und destruktivem Perfektionismus sprechen. Der konstruktive entspricht dem adaptiven, der destruktive dem maladaptiven Perfektionismus. Konstruktiver Perfektionismus kann das Selbstwertgefühl stärken und ist erstmal so eine Art zielführender Qualitätsanspruch. Man will wirklich die Dinge gut machen, gute Ergebnisse erzielen und dadurch schaut man kritisch, aber auch milde auf die eigene Arbeit und korrigiert Fehler. Und dabei hat man durchaus auch noch Freude, ne, weil man verbessert sich ja unter diesem Qualitätsanspruch auf eine angenehme Art, sage ich mal, weiter. Der destruktive Perfektionismus auf der anderen Seite kann das Selbstwertgefühl schwächen oder zerstören. Ja, man hat dabei große Angst, Fehler zu machen. Man ist enorm selbstkritisch und alles, um vor anderen nicht schlecht dazustehen oder um vor ihnen nicht abgewertet zu werden. Also das können dann durchaus existenzielle Ängste sein, die da am Werk sind. Denn hier wird der eigene Wert als Mensch sehr stark an die Leistung geknüpft. Und zwar nach der Bewertung durch andere. Wenn man eben keine perfekten Leistungen erzielt, fürchtet man, dass diese anderen einen verlassen, entlassen, einem die Zuneigung entziehen, einen bestrafen, demütigen, you name it. Das heißt, destruktiv-perfektionistische Personen wollen einen Schaden für sich vermeiden und Sicherheit schaffen. Es geht ihnen also gar nicht in erster Linie wirklich um die gute Arbeitsqualität. im Umgang mit anderen Menschen kann destruktiver Perfektionismus dazu führen, dass wir sie genauso überkritisch be- und abwerten wie uns selbst. Das kann zum Beispiel ein Problem sein bei Erziehungsaufgaben. Also im Umgang mit Menschen, die unsere kritische Einstellung vielleicht nicht hinterfragen und auf sich selbst übertragen. Es kann natürlich auch in Partnerschaften, im Job, in anderen Beziehungen unschön sein, wenn perfektionistische Personen vom Umfeld ständig noch bessere Leistungen und Ergebnisse erwarten. Außerdem geben perfektionistische Menschen oft nicht gerne Aufgaben an andere ab. Zum Beispiel, weil sie glauben, dass die anderen die Aufgaben nicht genauso gut erledigen können wie sie selbst. Oder weil es die Perfektion direkt kaputt machen würde, wenn man sich helfen lassen würde. Für viele bedeutet Perfektion nämlich, dass man die Dinge selbst schaffen muss. Das kann zum Beispiel in Teams zu Konflikten führen, wo ja Arbeitsteilung und eine gemeinsame Effizienz oft entscheidend sind. Perfektionismus kann auch in dem Zuge zu einem starken Konkurrenzempfinden und Konkurrenzverhalten bei den perfektionistischen Personen gegenüber ihrem Umfeld führen. Boah, wieso wird die Kollegin denn jetzt bitte befördert, wo ich doch viel besser arbeite? Ja, solche Denkweisen beispielsweise. Destruktiver Perfektionismus kann auch dazu führen, jetzt praktisch gedacht, dass Projekte nicht vorangehen. Ja, weil man einfach so lange an jedem Detail feilt, dass also Aufgaben vielleicht gar nicht erst auf den Schreibtisch draufgelegt werden, sondern dass sie in der Schublade bleiben, dass Deadlines immer wieder verschoben werden müssen. Manche perfektionistischen Personen haben so einen Hang zum Overtuning oder kaputt reparieren, würde ich es vielleicht nennen. Also wenn man die fertige Sache immer wieder und wieder überarbeitet, hier anpasst, da nochmal korrigiert und irgendwann ist das Endprodukt dann schlechter als eine frühere Version. Sowas kann dann auch damit zusammenhängen, dass Menschen mit destruktivem Perfektionismus ein Stück weit ihre Urteilsgabe verlieren und auch die Fähigkeit zu unterscheiden zwischen besser und schlechter in Bezug auf die Arbeitsqualität. Ja, wenn ich mich so stark auf das Urteil von außen verlasse, traue ich dem Urteil in mir drinne irgendwann vielleicht kaum noch. Ja, und körperlich geht destruktiver Perfektionismus bei den direkt betroffenen Personen oft einher mit einer sehr starken inneren Anspannung, verschiedenen psychosomatischen Symptomen, ja, so einem Gefühl, immer unter Beobachtung zu stehen, ne? Immer eine Bewertung zu erwarten, also dass die auf dem Fuße folgt, ja, ob man die nun will oder nicht. Auch einer starken Verunsicherung über den eigenen Wert und das eigene Können, in dem Zusammenhang einem höheren Burnout-Risiko, Versagensangst, aber auch durchaus eine Angst vor dem Umfeld, weil da kommen ja diese schädlichen Urteile her. Und das alles im Gesamtpaket, könnt ihr euch schon vorstellen, bedeutet einfach ein sehr intensives Stresserleben, was eben Menschen langfristig begleiten kann. Perfektionismus wirft also einen Schatten. Ja, und wir sind uns vermutlich einig, dass eher solche Menschen nach Perfektion streben, die glauben, dass sie das nötig haben. Lasst uns doch deshalb ein paar theoretische Hintergründe anschauen, damit wir noch besser verstehen können, was in den betroffenen Menschen vorgehen könnte. Beim Thema Perfektionismus denke ich gleich an innere Kritiker. Das sind so innere Anteile in einer Person, sogenannte Teilpersönlichkeiten, die die Gefühle, Gedanken und auch die Handlungen einer Person kontrollieren und bewerten. Bei manchen Leuten sind solche inneren Kritiker ja eher zurückhaltend ausgeprägt und dann eben entsprechend nützlich. Ja, so ein, ich sag mal, eher subtiler kritischer Anteil kann zum Beispiel dazu führen, dass ich sorgfältiger arbeite, hinterher nochmal drüber schaue, also dass ich so ein angemessenes Qualitätsbewusstsein habe, Fehler und Schludrigkeiten vermeide. So ein eher milder innerer Kritiker kann auch fördern, dass sich Menschen sozialverträglicher und gefälliger verhalten. Bei manchen Menschen sind diese inneren Kritiker allerdings richtige Arschlöcher und zeigen sich für mich oft auf eine erschreckende Art mit einer sehr großen Hartherzigkeit und Kälte. Also da kommen dann durchaus so Sprüche wie, du bist dumm wie Bohnenstroh, dass du die Haustür wieder nicht abgeschlossen hast. Und die Personen reagieren auf solche inneren Urteile dann mit Schuldgefühlen, Scham, Angst. Das Selbstwertgefühl schrumpft, sie verausgaben und überanstrengen sich immer mehr, um Fehler zu vermeiden und damit eben so eine innere Kritik gar nicht erst zu bekommen. Und da kommt eben der Perfektionismus ins Spiel. Interessanterweise gibt es auch Leute, die diese innere Kritik vermeiden, indem sie Herausforderungen gar nicht erst angehen. Nach dem Schema, wer nichts macht, macht keine Fehler. Also auch das kann das Ergebnis von einem starken inneren Kritiker sein. Die Idee vom inneren Kritiker, die finden wir schon bei Freud in der Psychoanalyse, also aus den 20ern. Freud sprach allerdings vom Über-Ich. Wir finden es beispielsweise auch bei Eric Byrne in der Transaktionsanalyse. Er hat es als das Eltern-Ich bezeichnet. Aber dieser eigentliche Begriff innerer Kritiker, der wurde dann in der Form geprägt von Helen Sidra Stone, und zwar in den 70ern. Ja, und die Stones sprachen übrigens, ne, Englisch vom Inner Critic. Im Deutschen wird das leider oft männlich gegendert als eben innerer Kritiker. Aber dieser innere kritische Anteil kann genauso gut weiblich sein, non-binär, geschlechtslos, muss auch nicht menschlich sein. Der innere Kritiker entwickelt sich als Persönlichkeitsanteil in uns, wenn man als Kind in der Erziehung sehr früh Erfahrungen gemacht hat mit Beschämung, Strenge, Härte, dem Entziehen von Zuwendung, ja, als Reaktion auf eine unzureichende Leistung oder ein vermeintlich unangemessenes Verhalten. Das muss dabei nicht am eigenen Leib erlebt worden sein, übrigens. Also auch wenn ich die Härte eher meinem Geschwister gegenüber beobachtet habe, kann das in mir dazu führen, dass in mir ein innerer Kritiker entsteht. Das ist dann wie so eine, ich sag mal, Programmierung, ne, die in der Kindheit auf meiner inneren Festplatte vorgenommen wird. Also in einem Zustand, wo ich körperlich, geistig und auch hinsichtlich meiner sozialen Macht nicht dazu in der Lage bin, mich selbstständig zu versorgen, zu sichern, zu erhalten. Ich bin also, oder war, auf das Wohlwollen anderer angewiesen, die größer, stärker, erfahrener, schlauer und eben mächtiger sind als ich. Das sind eben meist die Eltern oder andere Hauptbezugspersonen. Und natürlich verhalte ich mich dann so, dass diese Menschen mit mir zufrieden sind und so, dass ich eben möglichst gelobt werde und nicht bestraft. Alles andere würde mein Überleben ja gefährden. Und dabei werden die Verhaltensregeln und Weltvorstellungen dieser Menschen, also Eltern oder Hauptbezugspersonen, dieser Autoritäten, sage ich mal, auf meine innere Festplatte einprogrammiert. Und dabei entsteht der innere Kritiker. Zuerst ist das so eine Art innere Schutzfigur, die mich daran erinnert, wie ich mich richtig zu verhalten habe, damit ich eben keinen Ärger bekomme. Dann deute ich zunehmend die Welt anhand dieser Programmierung und verhalte mich entsprechend. Und dadurch bleibt diese Programmierung eben auf meiner inneren Festplatte unbewusst erhalten, wird über den Großteil meines Lebens von dort immer wieder aktiviert und dadurch bestätigt und bestärkt. Ja, und später im Leben, wenn ich dann schon längst erwachsen geworden bin, kann dieser innere Kritiker so mächtig geworden sein und auch so gemein, dass er mich eher oder dass ich mich eher nicht mehr von ihm beschützt, sondern eher gequält fühle. Außer dem inneren Kritiker möchte ich beim Thema Perfektionismus noch über die klassischen Antreiber sprechen. Tybee Kahler hat die Antreiber Mitte der 1970er beschrieben als so eine Art unbewusste innere Befehlssätze, die wir auch in der Kindheit lernen, und zwar am Beispiel ebenfalls der Eltern oder Hauptbezugspersonen, wenn die so bestimmte, ja, ich sag mal, Verhaltensbotschaften häufiger vermittelt haben. Aber diese Botschaften werden dabei meist indirekt vermittelt, also nicht wirklich ausgesprochen wie so ein Merksatz. Kinder speichern das im Unterbewusstsein und befolgen diese Botschaften dann, weil das ja notwendig ist, eben um Liebe, Zuwendung, Anerkennung zu bekommen. Also diese Antreiber werden dann vor allem in Stresssituationen aktiviert, zum Beispiel eben um Anerkennung zu bekommen oder um Konflikte zu vermeiden. Und diese Antreiber strukturieren dann fortan eben auch später im Erwachsenenleben noch die Welt, in der wir leben, im Sinne von man muss doch oder man darf doch nicht. Tybee Kahler hat 5 klassische Antreiber unterschieden. Die sind streng dich an, mach's allen recht, beeil dich, sei stark und, Trommelwirbel, sei perfekt. Für mich persönlich sticht sei perfekt da total heraus, weil bemüht, schnell, gefällig und stark zu sein für mich zum Perfektsein dazugehören würde, je nach Kontext. Personen mit dem Antreiber sei perfekt haben also eventuell mehrere Antreiber gleichzeitig. Das könnte man im Coaching sondieren. Um destruktiven Perfektionismus abzubauen, müssen die betroffenen Personen selbst aktiv werden. Und das ist dann vermutlich der Moment, an dem wir den Leuten begegnen, nämlich wenn sie zu uns ins Coaching kommen und sagen, ich bin zu perfektionistisch, ich habe einen Leidensdruck, ich will das nicht mehr, ich will da eine Lösung. Wie können wir im Coaching arbeiten am Thema Perfektionismus? Ein erster Schritt wäre für mich das Leveln. Ja, mit Leveln meine ich, dass wir Worte nochmal nachfragen und erklären lassen, obwohl und auch gerade, wenn wir denken, wir haben die Worte sofort verstanden. Ein Perfektionismus lädt als Wort vielleicht dazu ein, dass wir denken, ach ja, klar, Perfektionismus halt. Das ist ein assoziativer Begriff. Man denkt, man versteht ihn direkt, ohne Nachfragen, aber vielleicht hat unser Gegenüber ja eine ganz andere Auslegung davon und dann würden wir die ganze Zeit aneinander vorbeireden. Darum würde ich erstmal abklären, was genau meinst du denn mit Perfektionismus? Wie äußert es sich in deinem Alltag, in welchen Situationen etc.? Ne, Perfektionismus kann zum Beispiel heißen, für manche Leute, dass alle Details einer Arbeit top sein müssen. Für andere kann es heißen, dass man alles selber machen muss und sich nicht helfen lassen darf. Und wieder andere unterscheiden zwischen, dass Perfektionismus für sie bedeutet, dass die Perfektion am Ende auch wirklich erreicht werden muss, während es anderen genügt, auf die Perfektion hinzuarbeiten. Also der Leidensdruck kann dabei natürlich an ganz unterschiedlichen Stellen entstehen, vielleicht auch, wo wir ihn gar nicht erwarten oder auch nicht erkennen. Ich hatte zum Beispiel meine Klientin, die zu jeder Sitzung zu spät kam, immer so zwischen 5 und 15 Minuten. Man konnte sich nicht drauf verlassen, wie lange nun genau sie zu spät kam. Ja, und welches Problem wollte sie im Coaching bearbeiten? Perfektionismus. Ja, also Level lohnt sich meiner Meinung nach. Als nächstes könnt ihr das Ziel klären. Das ist ja Standard im Coaching, aber bei Perfektionismus ja gar nicht so leicht. Ja, wir machen im Coaching ja nichts weg. Das heißt, wenn Coachy weniger perfektionistisch sein will, wie packen wir denn das in ein positives und attraktives Ziel? Was soll denn am Ende beim Coachy mehr vorhanden sein, wenn der Perfektionismus weniger geworden ist? Hierfür könnt ihr beispielsweise hypothetische Fragen nutzen. Angenommen, wir sind deinem Perfektionismus hier erfolgreich zu Leibe gerückt, woran würdest du denn am Ende des Coachings merken, dass sich was für dich verbessert hat? Zum Beispiel, ja. Auch die Wunderfrage kann ich mir hier vorstellen. Das wäre dann natürlich eine etwas längere Methode, aber Perfektionismus muss man vielleicht auch nicht in einer Sitzung beheben. Ich würde sagen, Perfektionismus ist eine Charaktereigenschaft, eine Welteinstellung vielleicht sogar, die das Wesen einer Person und das Selbstverständnis prägt. Also metaphorisch gesagt eher nicht sowas wie ein Hut, den ich jetzt mal aufziehe und mal ziehe ich ihn wieder ab, sondern es ist wirklich was in meinem Inneren, vielleicht wie ein Knochen, was mich auch ein Stück weit trägt. Und das erfordert dann vielleicht auch eine gewisse Geduld und Achtsamkeit von uns Coachenden. Und da hat man vielleicht nicht in den ersten 10 Minuten direkt Ziel und Auftrag geklärt. Damit dann trotzdem eine gute Prozessbegleitung gelingt, würde ich das transparent machen und Coaches darüber entscheiden lassen. Zum Beispiel, indem ich anbiete, ach, ich könnte mir vorstellen, dass das schon jetzt ein höherer Berg wird zum Besteigen. Wie wäre es denn, wenn wir heute erstmal eine Roadmap entwickeln, uns ganz genau anschauen, was dein Ziel am Horizont ist und dann planen wir, wie du in dieser und vielleicht weiteren Sitzungen darauf zugehen willst. Ja, das geht dann so in Richtung Everest-Ziel und Etappenziele. Diese Struktur kann so einen gewissen Halt vermitteln. Jetzt möchte ich euch noch ein paar Impulse für inhaltliche Interventionen anbieten. Zuerst eine Möglichkeit zum Reframing. Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass Perfektionismus nicht in erster Linie mit Qualitätsanspruch zu tun haben muss, sondern dass es dabei um soziale, vielleicht sogar körperliche Sicherheit gehen kann. Das ist den Coaches vielleicht nicht unbedingt klar. Wenn das Sicherheitsbedürfnis nicht erfüllt ist und man dadurch vielleicht in emotionalen Stress gerät, dann werden nützliche Ressourcen in unserem präfrontalen Kortex im Gehirn außer Kraft gesetzt. Also vernünftiges Handeln, Hinterfragen, analytisches Gespür, Logo. Wenn man vom Säbelzahntiger fliehen muss, fragt man in dem Moment nicht, was die Welt im Innersten zusammenhält. Dann rennt man erstmal. Und das fände ich wichtig, mit den Coaches abzuklopfen. Also fliehen sie innerlich vor einem hier natürlich bildlich gemeinten Säbelzahntiger und können vielleicht durch diese Stresssituation gar nicht ihr ganzes Arsenal an Fähigkeiten und Kompetenzen abrufen. Um auf diese Frage mit der Sicherheit zu kommen, ohne dass ich das quasi mit dem Holzhammer reingeben muss, taste ich mich etwa mit zirkulären Fragen heran. Also, wer sieht dich als perfektionistisch? Oder wie reagieren die Leute in deinem Umfeld auf dein perfektionistisches Verhalten oder die Qualität deiner Arbeit? Wer oder wie viele Personen urteilen denn über deine Perfektion? Etc. etc. Im Grunde geht es hier um die Frage, wofür dient es dir, so perfektionistisch zu handeln? Also, was bringt es dir oder was soll es dir bringen? Oder umgekehrt, was kannst du dadurch vielleicht vermeiden und verhindern? Und falls es sich bestätigt, dass eure Coaches auf der Suche nach Sicherheit perfektionistisch handeln, könntet ihr schauen, ob die Person vielleicht denkt, Kritik von außen wäre immer gerechtfertigt und wäre immer kompetent und müsse berücksichtigt werden, wie man das vielleicht als Kind oft erlebt hat. Ja, Kinder gehen ja meistens davon aus, die Eltern, ja oder ganz allgemein die Großen, haben Recht und dürfen einen immer maßregeln. Bei inzwischen erwachsenen Coaches könnte da eine Intervention sein, die Einstellung zu Kritik und die Kritikfähigkeit zu stärken. Und damit meine ich vor allem die Abgrenzung gegen Kritik. Also die Handlungsfähigkeit unserer Coaches zu aktivieren, dass sie als Erwachsene entscheiden dürfen, welche Kritik sie annehmen wollen und welche nicht, welche für sie stimmig ist und welche nicht und auch welche vielleicht übergriffig war und gegen welche sie sich angemessen wehren dürfen. Falls die Angst vor Kritik damit zusammenhängt, dass Coaches sich dieser Kritik hilflos ausgeliefert fühlen, könnte es sein, dass sie ihre heutige Macht als Erwachsene noch nicht richtig bewusst haben oder dass sie vielleicht in bestimmten Situationen oder auch von bestimmten Personen, ja, ich sag mal, in so eine kindliche Rolle zurückkatapultiert werden. Dazu kann man im Coaching sprechen und könnte dann für den Alltag zum Beispiel so Erinnerungs- oder Verstärkungstools nutzen, was weiß ich. Der Klebezettel am Spiegel, wo dann irgendein bestärkender Spruch draufsteht. Der Fokusstein in der Hosentasche, den man ungesehen berührt und sich dann dran erinnert, stopp, ich bin keine 7 mehr, danke für deine Kritik, aber nö. In dem Zusammenhang auch noch die Erinnerung, Erwachsene dürfen zwar entscheiden, welche Kritik sie annehmen, aber sie tragen auch die Verantwortung für ihre Entscheidungen. Falls also Coaches dann die Kritik von Vorgesetzten in den Wind schlagen und entlassen werden, müssen sie damit auch umgehen können. Und das kann sinnvoll sein, wenn wir Coachende an solche Punkte nochmal erinnern. Na, wenn Coaches dann so im Überschwang sind und sehen, Mensch, ja stimmt, ich kann entscheiden, was ich mir gebe und was nicht an Kritik, dann könnte man nochmal darauf hinweisen, ja, du darfst entscheiden, aber du verantwortest es am Ende. Bevor du also drastische Entscheidungen triffst, think about it. Eine weitere Möglichkeit zum Reframing geht so in Richtung Mitgefühl mit sich selbst. Wenn wir schon über unerfüllte Sicherheitsbedürfnisse sprachen, schließt sich auch die Frage an, welche Gefühle es denn auslöst, wenn man sich nicht sicher fühlt. Vermutlich Unbehagen oder Angst. Auch das haben Coaches vielleicht nicht auf dem Schirm. Ja, hier könnte man schauen, Angst wovor? Was wäre denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn der Entwurf nicht top ist oder wenn das von dir ausgewählte Geschenk nicht gut gefunden wird? Vielleicht zeigt sich dabei, dass die Coaches Angst vor Ablehnung und dem Verlassenwerden durch andere haben, also vor Konsequenzen im sozialen Umfeld. Und dann könntet ihr zusammen schauen, ob die Coaches vielleicht eigentlich nach Verbundenheit und Wertschätzung suchen, sich also angenommen fühlen wollen und ob sie glauben, dafür müssten sie Topleistungen erbringen. Falls ja, könntet ihr fragen, wie denn die Verbundenheit anders hergestellt werden könnte oder inwiefern durch Leistung wirklich Verbundenheit entsteht oder ob unser Wert aus unserer Leistung resultiert. Ja, das geht dann vielleicht schon in eine provokante Richtung, wo wir also den Sinn, also die Logik, sage ich mal, von Perfektionismus hinterfragen und dadurch möglicherweise auch ad absurdum führen können. Hier könnte man beispielsweise in die Richtung fragen, ob sich Perfektionismus denn wirklich auszahlt. Ja, wenn ich wirklich perfekt geworden wäre und nicht mehr kritisierbar, wie würde mein Umfeld wohl darauf reagieren? Mit Applaus? Mit Zuneigung? Oder eher Neid, Skepsis, Ablehnung? Mal den Spieß umgedreht, wie würdet ihr euch fühlen neben einer perfekten Person? Glücklich? Oder eher klein und fehlerhaft? Ich glaube, als je perfekter man von außen erlebt wird, desto mehr soziale Gegenwehr kann das auslösen. Ja, noch mehr Kritik, nur vielleicht plötzlich an ungeahnten Stellen. Na, dann so Sachen wie, ja klar, sie hat ja schon auch fleißig gearbeitet, aber die Stelle, die hat sie bekommen, weil sie eine Frau ist. Oder das Umfeld zieht sich von einem zurück. Die verbringen vielleicht nicht unbedingt Zeit mit Menschen, neben denen die sich klein und unzureichend fühlen. Ne? Und dann hat der Perfektionismus einem gerade das nicht erfüllt, was man sich davon versprochen hat, nämlich die Verbundenheit. Ja, und wenn wir schon bei Provokation sind, könnte man auch systemisch fragen, lohnt sich deine Investition in Perfektion eigentlich in so einer Welt, die so komplex und unplanbar ist und die auch andere mit beeinflussen? Ich bin beispielsweise letztens extra früher aufgestanden und musste noch rennen, weil ich meine Bahn zur Arbeit kriegen wollte, dann hatte der Zug Verspätung und meine ganze Mühe war für den Arsch. Ja, war nicht mein Einflussbereich. Oder man hat ja immer nicht perfekte Leute im Umfeld, die gefühlt sehr gut leben. Da kann man ja auch provokant fragen, wieso musst du eigentlich perfekt sein, während andere das offensichtlich nicht sind und es auch funktioniert. Ja, und in dem Zug fällt mir noch eine andere mögliche Intervention ein. Perfektionismus ist ja oft eine sehr unflexible Haltung, wo man darauf abzielt, viele oder alle Aufgaben mit der höchstmöglichen Prozentzahl zu erledigen. Also ne, müsst ihr schauen, was das halt für die Coaches ist, 100%, wobei perfektionistische Personen sind oft 150 und mehr Prozent, was die als obere Messlatte sehen. Ja. Diese maximale Zahl zu erreichen, ist bei vielen Aufgaben aber vielleicht gar nicht nötig. Das könnte man auch mit den Coaches genauer durchgehen. Man könnte mal verschiedenste To-Dos aus ihrem Alltag anschauen und sagen, ey, wo davon wären denn beispielsweise auch 80% akzeptabel, wenn der Top-Wert jetzt 100 wären? Das ist so das Awesome 80s-Prinzip, also die fabelhaften 80. Und hier könnten wir Coaches ja auch zu so kleinen Selbstexperimenten einladen, um positive Erfahrungen damit zu machen, ne? Nicht auf die Perfektion zuzustreben. Zum Beispiel könnten Coaches sich ein nicht lebenswichtiges To-Do aussuchen aus ihrem Alltag, wo auch nicht vorgegeben ist, dass 100% Qualität erreicht werden müssen. Und das könnten sie ja bewusst mal mit 80% beenden und dann schauen, was passiert denn überhaupt? Was sind die Konsequenzen von 80% im Außen, im Innen? Wird es überhaupt bemerkt? Und dann könnte man daran arbeiten, diese vermeintliche Imperfektion auszuhalten. Was brauchst du dafür oder was fehlt dir noch, damit du dir 80% Qualität mit einem guten Gefühl erlauben könntest? Ich selber habe häufig die Erfahrung gemacht, dass Dinge, die ich mit 80 und weniger Prozent abgeliefert habe, im Außen nicht als unzureichend bewertet wurden, sondern auch als wären es 100%. Das als Impuls, das als Ergebnis vieler Selbstversuche von mir, an mir, Imperfektion scheint man öfter zu überleben, als man erwartet. Ja, und zur Frage, wie perfekt muss es denn sein, fällt mir noch diese Lektion aus meinem Leben ein. Ich habe vor ein bisschen mehr als 10 Jahren an der Uni als Dozent angefangen, ohne entsprechende Ausbildung oder Vorbereitung darauf, ne, wie man nun Seminare oder Vorlesungen hält. Was habe ich also gemacht? Ich habe am Anfang jede Stunde inhaltlich ganz genau und sehr zeiteffizient geplant. Was habe ich nicht eingeplant? Dass die Studierenden Fragen stellen. Ich habe nicht eingeplant, wie viele Fragen das sind, wie komplex die sind, wann die kommen, wie wortreich sind. Hieß also, ich kam in den ersten Seminaren massiv in Zeitnot und verlor auch immer wieder den roten Faden durch die Unterbrechungen. Es hat sich für mich also nicht perfekt angefühlt. Was habe ich gemacht? Ich habe es für mich reflektiert, habe geschaut, was sind denn ja meine Qualitätskriterien gewesen für die Seminare am Anfang, und das war eben Zeiteffizienz und alle Inhalte unterzubringen. Und dann habe ich das hinterfragt und habe gedacht, ist das wirklich das, was ich will? Und meine Schlussfolgerung war, nee, ich will, dass die Studierenden die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Die sollen gerade zum kritischen Denken befähigt werden und dafür hinterfragt man. Und ich wollte auch, dass der Austausch möglich ist zwischen mir und den Studierenden. Und dadurch wurde mir das wichtiger als eben diese Zeiteffizienz. Also was will ich damit sagen? Die Komplexität von Situationen in unserem Leben bringt oft keine klaren Qualitätskriterien für unsere Leistungen mit. Und das kann ja auch ein Spielraum sein, der uns eine Flexibilität lässt. Zum Beispiel, indem wir andere für uns plausible Qualitätskriterien suchen. Was auch nützlich sein kann, um positive Erfahrungen mit nicht perfekten Ergebnissen zu machen, ist Zeitdruck. Oder zumindest ein begrenzter Zeitrahmen. Das klingt jetzt vermutlich nicht so attraktiv, aber begrenzte Zeit zwingt uns abzuwägen zwischen dem Optimum und dem realistisch erreichbaren Optimum. Das Optimum ist das allerbeste Ergebnis, was überhaupt erreichbar ist. Das ist aber nur erreichbar, wenn Zeit, Geld und Anstand keine Rolle spielen. Das realistisch erreichbare Optimum, das ist das Beste, was wir unter den gegebenen Möglichkeiten erreichen können. Ja, in begrenzter Zeit kann ich den Text vielleicht nicht noch 10-mal Korrektur lesen. Stark perfektionistische Menschen machen diese Unterscheidung oft nicht. Also sie scheinen eher zu glauben, dass sie das Optimum erreichen können, obwohl sie begrenzte Möglichkeiten haben. Und das realistisch erreichbare Optimum, das ist für sie oft nicht perfekt und dadurch nicht attraktiv. Und indem wir den Zeitrahmen begrenzen, können wir mit unseren Coaches trainieren, diese Bewertung wieder zu lernen. Also wo sich das realistisch erreichbare Optimum befindet. Und dadurch kann auch die innere Unterscheidung zwischen Pflicht und Kür wieder gestärkt werden. Die Beurteilung, welche Aspekte meiner Aufgabe oder meines Ergebnisses wirklich wichtig sind und welche eher so unwesentliche Details sind. Und da kann es auch hilfreich sein, das Beenden von Dingen mehr würdigen zu lernen. Zum Beispiel, indem man die Coaches journalen lässt. Was weiß ich, schreib am Ende des Tages mal 3 Dinge auf, die du mit einer guten Qualität zu Ende gebracht hast, die aber nicht perfekt waren. Weil oft ist ja fertig wichtiger als perfekt. Ja, und in dem Zusammenhang noch ein Impuls zu einem anderen Thema, was euch im Coaching vielleicht auch oft begegnet, Prokrastination. Mir wurde Prokrastination oder Aufschieberitis, nennen es jetzt manche, von Coaches oft als eine Schwäche oder eine Unfähigkeit dargestellt. Und dann zeigte sich aber in der Zusammenarbeit, dass die Person ihre Aufgabe unbewusst bis kurz vor Fristende aufgeschoben hat, weil sie irgendwie schon erwartet hat, nee, wenn ich früher meine Arbeit fertig mache und dann habe ich noch, weiß ich nicht, 3-4 Wochen Zeit bis zur Abgabe, dann werde ich in diesen 3-4 Wochen immer und immer wieder die fertige Arbeit korrigieren und ändern und am Ende weiß ich gar nicht mehr, was ist besser und was ist schlechter. Und das wäre ja auch ineffizient und vielleicht sogar sehr belastend. Wenn ihr schauen wollt, ob euch so eine Person gegenüber sitzt im Coaching, könntet ihr beispielsweise fragen, wie denn die Arbeitsergebnisse qualitativ sind oder bewertet werden, die so kurz vor knapp erstellt wurden. Bei guten Ergebnissen könnte durchaus der Perfektionismus zur Prokrastination geführt haben. Jetzt möchte ich gerne noch ein paar Impulse zum inneren Kritiker anbieten. Also ihr findet dazu verschiedene Methoden im Buchhandel, ne, und online, deshalb weite ich das jetzt hier nicht aus. Bei der Arbeit am inneren Kritiker geht es vor allem darum, mit dem Kritiker auf einen grünen Zweig zu kommen, jetzt mal bildlich gesprochen. Also damit meine ich, er sollte nicht grundsätzlich weg, weil er uns ja im Kern beschützt vor Schludrigkeit, Fehlern, schwierigen Verhalten. Dieses Bewusstsein würde ich versuchen, bei den Coaches zu wecken. Und damit baut man auch den Widerstand der Coaches gegen den Kritiker ab. Gleichzeitig, und das ist auch wichtig und sollte gewürdigt werden, gleichzeitig soll der Kritiker sich aber gefälligst am Riemen reißen und sich nicht wie ein Arschloch verhalten. Das Ziel wäre für mich also so eine konstruktiv wertschätzende Zusammenarbeit zwischen Coaches und ihrem inneren Kritiker. Ihr kennt vielleicht andere Ansätze, wo man auf eine Freundschaft mit dem inneren Kritiker hinarbeitet. Auch das kann für Coaches stimmig sein. Ja, dazu findet ihr Anleitungen, wie gesagt, online im Buchhandel. Ich möchte hier gern die Perspektive ergänzen, dass Freundschaft für manche Leute vielleicht nicht stimmig wirkt. Zum Beispiel, weil der Kritiker sie extrem stark abwertet und quält. Na, mit so jemandem hätte ich dann auch keinen Bock auf Freundschaft. Und wenn wir Coachenden dann diesen Anspruch äußern, jetzt muss Freundschaft geschlossen werden, kann das beim Coachy Widerstand auslösen und eventuell auch von uns wenig mitfühlend wirken. Deshalb ist das so ein Punkt, wo ich flexibel bin. Ich spreche dann eben wirklich eher von so einer konstruktiven oder wertschätzenden Zusammenarbeit. Die Methoden zur Arbeit am inneren Kritiker sind unterschiedlich. Also es gibt zum Beispiel so leere Stuhl-Interviews, wo der Kritiker auf einem leeren Stuhl vor dem geistigen Auge vorgestellt wird und dann befragt wird. Wie ihr das mit den Coaches gestaltet, darin seid ihr frei. Ich möchte nur sensibilisieren, dass der innere Kritiker für manche Leute wirklich ein extrem emotionales und beängstigendes Thema ist. Ja, und sich diesen gefährlichen Anteil dann auf einem Stuhl gegenüber vorzustellen, lebensgroß, das kann sehr heftig sein. Das würde ich also die Coaches entscheiden lassen, was sie da aushalten können und was sie aushalten wollen. Ja, ich würde hier also sehr klar machen, dass die Methode, welche immer ihr wählt, unterbrochen und später weitergeführt werden kann, wenn gerade jetzt zum Beispiel eine emotionale Atempause nötig sein sollte. Ja, ansonsten laufen die Methoden oft auf ähnliche Bestandteile hinaus. Deshalb habe ich mir überlegt, bevor ich euch jetzt eine Methode als Beispiel darstelle, stelle ich euch lieber diese Bestandteile vor und dann könnt ihr mit denen so ein bisschen spielen und experimentieren, die neu zusammenbauen, entwickelt vielleicht eine eigene Methode, die für euch gut passt. Diese Bestandteile, 6 an der Zahl, fasse ich in der Abkürzung WACSE zusammen, also 6 Buchstaben, 6 Schritte oder 6 Phasen. Die erste Phase W steht für Wahrnehmen. Hier geht es also darum, überhaupt erstmal zu klären, ob da ein innerer Kritiker am Werk ist, der einen Leidensdruck auslöst. Manche Coaches haben den Begriff irgendwo aufgeschnappt und droppen den dann so im Coaching, aber dann zeigt sich, es geht eigentlich um was anderes. Oder andere Leute haben ihn noch nicht aufgeschnappt und beschreiben das Problem anders, aber wir ahnen schon, das könnte mit einem inneren Kritiker zu tun haben. Ja, also das wird hier in dieser Phase abgeklopft. Beim Wahrnehmen geht es dann darum, wie sich der Kritiker für die Sinne des Coaches äußert. Also beispielsweise, was sagt der Kritiker Coaches typischerweise? Wie ist die Ausdrucksweise, der Ton, also wie klingt die Stimme, aber auch wie ist die Art, den Coachy anzusprechen? Eher freundlich oder eher ablehnend, eher von oben herab oder eher sarkastisch, ne? Von wo im Raum oder im Coachy kommt die Stimme? Welche Gefühle löst der Kritiker im Coachy aus? Wo im Körper sind die Gefühle spürbar und wie? Hat er ein Geschlecht, wenn ja, was für eins, etc., etc. Diese Phase hilft den Coaches, dass der Kritiker überhaupt erstmal als ein eigener, in sich bestehender Anteil erkannt werden kann. Ich empfehle, dass ihr in der Phase möglichst viel mitschreibt. Also entweder ihr oder auch zusammen mit den Coaches zum Beispiel am Flipchart. Ich habe die Erfahrung gemacht, alles, was man hier aufschreibt, gerade so diese typischen Aussprüche vom inneren Kritiker, das kann in der späteren Phase nützlich sein. Ja, die nächste Phase A steht dann für Außen. Jetzt wird also der innere Kritiker von innen nach außen geholt. Zum Beispiel, indem er eben gedanklich auf einen leeren Stuhl gesetzt wird. Ja, oder durch ein Symbol dargestellt wird oder eine Figur. Wenn ihr dafür keine vorhandene Figur nutzt, kann der Kritiker auch zeichnerisch skizziert werden. Also versucht da gern gemeinsam mit den Coaches herauszufinden, wie der Kritiker nun aussieht, ja, beziehungsweise wie er gedacht wird. Und dieses Externalisieren, also dieses ins Außen holen, erzeugt einen Abstand zwischen den Coaches und ihrem Kritiker. Und durch diesen Abstand können sie ihn eben gut ansehen, in Anführungsstrichen, also auch emotional und kognitiv reflektieren. Gleichzeitig kann der Abstand auch die Identifikation, also die Verstrickung der Coaches mit dem Kritiker abbauen und dadurch zum Beispiel auch so eine emotionale Überwältigung geringer ausfallen lassen. Dann kommt die Phase C. C steht für Causa, also Ursprung oder die Ursache des Ganzen. Hier forschen wir dann mit den Coaches nach, woher denn nun der innere Kritiker kommt, wann er entstanden ist, wann er sich die ersten Male gezeigt hat. Ihr könnt ja auch fragen, wie alt denn der Kritiker ist. Hier wäre jetzt der Punkt, wo diese typischen Aussagen vom Kritiker hilfreich sein können. Also wenn man die dann nochmal zeigt oder nochmal gemeinsam liest, sagen Coaches dann manchmal schon gleich, boah, das klingt wie mein Vater früher. Diese Phase dient dazu zu verstehen, unter welchen Bedingungen in unserem Leben der Kritiker denn ins Spiel kam. Das kann sehr herausfordernd für die Coaches sein, weil hier eben auch eine kritische Auseinandersetzung mit den Eltern oder Bezugspersonen stattfindet oder mit bestimmten Seiten von ihnen, wie man sie damals erlebt hat. Manche Personen haben in meiner Erfahrung eine sehr große, Verehrung für ihre Eltern. Das kann hier dem Erkenntnisprozess so ein Stück weit im Weg stehen. Dann könnte es hilfreich sein, wenn ihr gemeinsam reflektiert, dass Kritik an den Eltern nicht bedeutet, dass man die Eltern ablehnt oder nicht liebt, sondern nur, dass man sie als Menschen sieht, die auch ein Recht haben auf ihre Unzulänglichkeiten und die auch nur begrenzte Spielräume hatten. Ja, und da schließt sich dann die nächste Phase an. H steht für Herz, also die Wertschätzung dafür, dass der Kritiker eigentlich eine positive Aufgabe für uns erfüllt hat. Er wollte uns vor Fehlern und Strafe bewahren, uns also beschützen. Hier könnt ihr beispielsweise fragen, was will er denn für dich? In welchen Situationen hat er dir denn schon wertvolle Dienste geleistet? Oder wo wärst du ohne ihn denn verloren gewesen? Was braucht er, um seinen Job gut machen zu können? Diese Reflexionen sollen den inneren Kampf unserer Coaches gegen den Kritiker beenden und fördern, dass sie in diese konstruktive Zusammenarbeit mit ihm gehen wollen. Idealerweise kommt diese Würdigung des inneren Kritikers vom Coachee selber. Falls sie nicht kommt, kann sie aber auch achtsam von uns Coachenden ergänzt werden. Dann kommt die nächste Phase, S. S steht für Spielraum. Ja, hier geht es nun darum, dass die Coaches die Karten kreativ neu mischen. Also zum Beispiel, indem sie dann den inneren Kritiker einladen, seine Aufgabe zwar weiter auszuführen, aber sanfter und weniger aggressiv. Ja, weil sie jetzt als Erwachsene selbst auf sich achten können und mit der Kritik von anderen umgehen können. Der Kritiker darf dann weiter auf die Qualität achten, aber er soll eben keine Bitch mehr sein. Wenn das für die Coaches stimmig ist, kann der Kritiker in dem Zusammenhang auch zu so einer Art innerem Coach oder innerem Mentor befördert werden. Es geht also darum, die Bedingungen dieser zukünftigen konstruktiven Zusammenarbeit zu klären und auch dem Kritiker zu vermitteln. Ich selber arbeite ja viel mit dem inneren Team. Da könnte in dieser Phase eben auch dazugehören, daran zu erinnern, wer dem Kritiker vorgesetzt ist, ja, nämlich Coachee. Auch kann der Kritiker transformiert werden, zum Beispiel eine freundlichere Gestalt erhalten oder er kann einen anderen Ort zugewiesen bekommen, von wo er zum Coachee spricht. Ja, irgendwas, was vielleicht nicht mehr so bedrohlich empfunden wird. Vielleicht steht er mir nicht mehr im Rücken, vielleicht steht er irgendwie seitlich oder vor mir, wo ich ihn auch sehen kann. Falls es hier schwierig wird, dem Kritiker eine geänderte Rolle zuzuweisen, also falls da im Coaching oder vielleicht auch im Kritiker Widerstände aufkommen, könnte man auch als so eine Art Lehrerstuhltechnik den Kritiker coachen. Dabei könnte dann Coaching die Rolle des Kritikers einnehmen und ihr wärt beispielsweise die coachende Person. Ja, und dann fehlt noch die letzte Phase, E. E steht für Eigenmacht. Das würde ich auch so ein bisschen als die Joker-Phase bezeichnen, die fehlt in den anderen Methoden oft. Hier geht es mir darum, zu schauen, wie kannst du, Coachee, die Übereinkunft mit dem Kritiker denn sichern? Also welche Strategien kannst du neben diesem Agreement mit ihm noch ergreifen? Ne, beim inneren Team könnte man beispielsweise andere Anteile stärken oder dazuholen, die den Kritiker besänftigen oder in Schach halten können. Oder man kann Maßnahmen im Außen ergreifen, die einen an diese Zusammenarbeit erinnern oder an den Umgang mit der inneren Kritik. Zum Beispiel eben den erwähnten Klebezettel am Spiegel, den Fokusstein. Also in dieser Phase geht es darum, dass die Coaches Strategien finden, die nicht nur auf dem guten Willen des Kritikers beruhen, ja, damit eben diese Erfolge gesichert sind, auch wenn der Kritiker mal in sein altes Verhalten zurückfallen sollte. Ja, und wenn wir eben nach diesen Wachse-Schritten vorgehen, nach diesen 6 Phasen, kann idealerweise der innere Kritiker von so einem, ja, ich sag mal, furchteinflößenden inneren Feind zu einem Unterstützer werden. So, und dann hatte ich noch die klassischen Antreiber erwähnt, falls Coaches also eher durch den Antreiber sei perfekt als durch einen inneren Kritiker stark perfektionistisch handeln. Bei der Arbeit an Antreibern ist der erste Schritt meistens, dass wir den Coaches helfen, sich des Antreibers bewusst zu werden, ja, dass er überhaupt da ist und wie er heißt. Im zweiten Schritt würde man dann Wege suchen, um diesen Antreiber zu entschärfen. Einige der Strategien, die ich hier bisher schon genannt habe, könnt ihr dafür auch nutzen. Also zum Beispiel die Awesome 80s. Aushalten lernen, wenn man eben nicht 100% liefert. Oder die bewusste Reflexion zwischen Optimum und realistisch erreichbarem Optimum. Hilfreich kann auch sein, den ja sehr plakativen Antreiber sei perfekt umzuformulieren. Zum Beispiel in tu dein Mögliches und sei glücklich damit. Oder was eben für die Coaches stimmig ist. Auch dieser geänderte Antreiber kann dann auf einem Klebezettel notiert werden oder auf dem Handy-Sperrbildschirm als Erinnerung im Alltag. Ja, zum Schluss möchte ich noch 5 Stichpunkte zum Thema Perfektionismus reinschicken. Ich würde sagen, queers und neurodiverse Personen können ein gewisses Risiko für destruktiven Perfektionismus haben, weil sie oft mit einem großen äußeren und inneren Druck zur Anpassung ans Umfeld aufwachsen. Das heißt, sie empfinden es oft als normal, von außen beurteilt zu werden und sich eben als Schutzstrategie diesem Urteil anzupassen. Hier können also solche Strategien zur Selbstermächtigung nützlich sein, dass man also entscheiden darf, welche Kritik geht und welche nicht und dass man sich eben auch gegen Übergriffe aussprechen darf. Darüber hinaus kann Perfektionismus bei hochsensiblen Menschen ein besonderes Thema sein. Sie nehmen ja oft viel mehr Details mit den Sinnen wahr. Das kann die Beurteilung von Abläufen, Zielen, auch Ergebnissen viel komplexer machen als für neurotypische Menschen. Und wenn Hochsensible dann gezwungen sind, sich aber auf neurotypische Qualitätsmaßstäbe zu begrenzen, kann sich das für sie gewaltsam anfühlen, weil es sie ja zwingt, in ihrer Wahrnehmung unzureichende Ergebnisse abzuliefern. Dadurch können eben Hochsensible auf neurotypische Menschen perfektionistisch wirken, sind es aber vielleicht gar nicht und haben auch keinen Leidensdruck durch Perfektionismus. Der Leidensdruck kommt dann vielleicht eher daher, dass ihre Hochsensibilität im Alltag nicht berücksichtigt wird. Also auch das kann sich lohnen, auf dem Schirm zu haben und vielleicht durch systemische Fragen abzuklopfen. Im Zusammenhang mit Perfektionismus kann es auch sinnvoll sein, achtsam zu prüfen, ob vielleicht bei Coaches zwanghafte Züge vorliegen. Also eine, ich sag mal, blockierende Besessenheit in Anführungsstrichen von unwichtigen Details. Zwanghaft meine ich in dem Sinne, dass zum Beispiel nicht weitergearbeitet werden kann, wenn nicht alle Unterlagen genau symmetrisch gelocht und an der gleichen Stelle geklammert sind, zum Beispiel. Oder wenn nicht eine bestimmte Reihenfolge von Arbeitsschritten eingehalten wurde, obwohl die Reihenfolge äußerlich gar nicht nötig ist. Falls solche Zwänge vorliegen, würde ich die Arbeit daran eher nicht in einem Coaching-Rahmen sehen. Deshalb kann es sich also lohnen zu fragen, wie und wann äußert sich denn dein Perfektionismus? Ja, dann noch der Hinweis, der Konsum von Social Media und das sogenannte Doomscrolling können perfektionistisches Verhalten verstärken, weil man dort ja oft eine stark geschönte und perfektionierte Welt gezeigt bekommt, neben der man sich selber dann vielleicht noch unvollkommener und noch unzufriedener fühlt. Dagegen wäre eben Digital Detox oder eben so ein eingeschränkter, achtsamer Social Media Konsum eine Option. Ja, und last but not least kann Perfektionismus natürlich auch bei uns Coachenden ein Thema sein. Falls das auf euch zutrifft, könntet ihr mit euch selbst mal brainstormen, was denn für euch ein perfektes Coaching wäre und wann ihr euch als Coachende perfekt finden würdet. Meine Haltung als Perfektionist dazu ist, mein Perfektionismus liegt auf meiner Insel und sollte im Coaching nicht zum Problem oder zur Einschränkung meiner Coaches werden. Und dieses Qualitätsverständnis hilft mir, meinen Anspruch an mich zu dämpfen, ja, und mich perfekt zu finden, quasi, wenn ich nicht perfekt bin, solange ich eben mit den Coaches auf ihre Insel gehen kann. Vielleicht findet ihr für euch auch so Kriterien, die euch das möglich machen. Durch die Einzigartigkeit jeder Coaching-Sitzung ist Perfektion übergeordnet vielleicht ohnehin nicht möglich, ne, würde ich sagen. Bei uns in der Ausbildung hieß es, Coaching ist wie Nudeln an die Wand zu werfen und dann zu schauen, ob eine Nudel hängen bleibt. weiß nicht, ihr habt vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht, dass Vorbereitung meist umsonst ist und man dann mit den Coaches improvisiert. Von daher finde ich, Coachen ist eine sehr gute Erfahrung im Nicht-Perfekt-Sein und trotzdem super Ergebnisse erzielen. Ja, und mit diesem frechen, aber hoffentlich merkfähigen Reframing endet die heutige Folge von Bauchgedacht. Ich hoffe, ihr konntet hier was für eure Coachings mitnehmen, vielleicht auch für euch selbst. Und ich hoffe, ich habe deutlich gemacht, das Mittel gegen destruktiven Perfektionismus sind Mitgefühl mit sich selbst und Selbstfürsorge. Also, hinterlasst mir gerne einen Kommentar, folgt meinem Podcast Bauchgedacht, empfehlt ihn gern weiter. Ich freue mich schon drauf, das nächste Mal von euch gehört zu werden und wünsche euch bis dahin alles Gute.